sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Willkommen zur 28. Folge von Sideline, der USL Podcast. Wie immer zu hören bei meinsportpodcast.de und wie immer mit dabei Anne.
Schönen guten Tag.
Normalerweise haben wir für euch in einem bunten Eisbecher an Themen vorbereitet. Da wir jetzt aber auf den Herbst zugehen, haben wir heute einen Orangenbaum im Zimmer stehen und gleich eine Orange, die ich der lieben Anne überreichen möchte. Denn ich glaube, da gibt es ein passendes Thema zu.
Also diese Assoziation zwischen Herbst und Orangenbaum ist jetzt meines Erachtens nach nicht die passendste, weil Orangen Hitze lieben. Allerdings, Orangen findet man viel in Kalifornien und vor allem natürlich auch bei Orange County. Und da gab es jetzt eine Sitzung. Und auf dieser Sitzung hat man eine Frage besprochen, über die wir schon mal gesprochen haben. Es geht nämlich immer noch um die Frage rund um das Stadion von Orange County, was sich ja heimlich LA Galaxy 2 unter den Nagel reißen wollte, um dort künftig ihre MLS Next Pro Spiele abhalten zu können vor Mama und Papa. Da wurde jetzt auf politischer Ebene erst einmal entschieden. Erst einmal deshalb, weil es noch keine langfristige Entscheidung gibt, sondern erstmal eine Entscheidung für etwa ein Jahr. Aber es ist erstmal eine Entscheidung, die allen vorerst hilft und zumindest auch allen etwas mehr Zeit beschafft. Man hat nämlich, möchtest du es verkünden oder soll ich es?
Gerne übernehme ich an der Stelle. Orange County hatte ja in den letzten Wochen und Monaten immer drum gebangt, ob sie ihr Stadion behalten dürfen. Und es gibt eine vorläufige Entscheidung, die allerdings doch sehr ernüchternd klingt, denn sie bekommen das Stadion für ein Jahr. Das heißt, die Stadt hat ihnen das Hauptnutzungsrecht oder das Nutzungsrecht für ein weiteres Jahr bewilligt. Danach weiß man nicht so recht, wie es weitergeht. Ich hatte mich in der Community vom Club umgehört und da kam halt auch raus, dass dieses Nutzungsrecht im November eigentlich sich für 2 Jahre quasi verlängert hätte. Hätte die Stadt das eben Ganze quasi nicht gecancelt. So ist quasi dieses eine Jahr so ein bisschen schlechter, als es vorher gewesen sein könnte. Aber immerhin herrscht damit Klarheit. Und sie wissen, wo sie nächstes Jahr spielen. Denn es war ja bisher nicht klar, weil sie keine sichere Zusage hatten. Und sie natürlich so langsam in Planungen gehen müssten für die neue Saison. Zwecks Stadionfrage und Ticketpreisen und so weiter. Das heißt, Los Angeles Galaxy und ihre Besitzer von der Anschutz Entertainment Group mussten eine kleine Niederlage einstecken, aber vermutlich eher eine Niederlage auf Zeit, denn eine endgültige.
So extrem ernüchternd finde ich das jetzt nicht, dass die Stadt sich da jetzt erst einmal ein bisschen auf die Art und Weise aus der Affäre zieht, ist eigentlich auch fast ein bisschen verständlich. Weil sie merken, okay, da gibt's jetzt ein großes Interesse rund um dieses Stadion. Und so hat man erstmal allen Seiten ein Jahr Zeit verschafft, sich zu sortieren. Die Stadt kann schauen, wie viel Interesse gibt es da tatsächlich. Sie kann aber eben auch langfristiger dann im Laufe dieser Zeit für die Zukunft planen. Stichwort die WM im eigenen Lande. Man möchte 2026 auch in der Region gerne von der WM profitieren und möchte gegebenenfalls das Stadion auch zum Beispiel für Vorbereitungen nutzen können oder auch, dass sich Teams, die an der WM teilnehmen, dort zum Beispiel, dass sie dort trainieren können oder ähnliches. Ist es ein bisschen verständlich, dass sie da natürlich auch keine sehr langfristige Entscheidung treffen? Klar, es hätten noch 2 Jahre sein können, aber so haben jetzt alle erstmal ein Jahr lang Zeit und ein Jahr kann sehr viel sein bei so einer Thematik, um zu evaluieren, wie ist denn jetzt die Situation, wie ist der bessere Weg und wie können wir eventuell auch allen am meisten helfen. Für Orange County hat das in meinen Augen auch den Vorteil, dass sie ausreichend Zeit haben, jetzt sich wirklich auf das endgültige Ergebnis vorzubereiten, beziehungsweise dass sie die Beeinflussung dieses Ergebnisses noch vorbereiteter gegenargumentieren können und eben Argumente bringen können, warum LA Galaxy als einziger Nutzer eben nicht geeignet ist. Und ich vermute auch, dass im Laufe von MLS Next Pro sehr schnell sehr deutlich werden wird, dieses Stadion nicht dafür geeignet ist, dass da ein quasi, wenn man es böse sagen würde, Team, was in einer Jugendklasse spielt, dieses Stadion alleine nutzt, anstatt dass drei Teams, eines davon mindestens im Profibereich, dass die das Stadion aktiv gemeinsam nutzen. Da hat die Stadt auch viel mehr Nutzen von. LA Galaxy natürlich kann die Zeit auch nutzen. Sie können die Zeit in dem Sinne nutzen, dass sie evaluieren, ob sie wirklich dieses Stadion brauchen. Das werden sie ja auch im Laufe der MLS Next Pro dann deutlicher sehen können. Und natürlich können sie auch gucken, ob sie eventuell nicht doch noch ein paar Kröten auf den Tisch packen wollen. Am Ende wird sich dann zeigen, wie sich das entwickelt. Der Vorteil für Orange County ist in meinen Augen nicht nur, dass LA Galaxy halt in der MLS Next Pro kaum jemanden zu sich locken wird, sondern auch, dass sie noch mehr die Community aktivieren können, sich dagegen einzusetzen, dass dieses Stadion quasi in eine Hand nur noch kommt. Dass sie dann vielleicht auch ortsübergreifend nochmal ein bisschen mehr mobilisieren können, damit die Stadt dann auch merkt, dass es da ein großes Interesse gibt, dass dieses Team das Stadion bekommt. Also, beziehungsweise, dass diese Teams, die sie aktuell jetzt nutzen, dann auch nutzen können, weiterhin.
Ja, da bin ich ganz dabei. Ich glaube auch nicht, dass es zwingend für ihn spricht oder für Los Angeles spricht, weil, wie du schon erwähnt hast, da dürften jetzt nicht mehr Zuschauer kommen. Und ich glaube auch nicht, dass zwingend die Galaxy das Ganze machen wollte, weil sie das Stadion wirklich brauchten, sondern wirklich um Orange County an sich zu ärgern. Denn, wie gesagt, der Club gehört ja der Anschluss Entertainment Group, denen auch das Hauptteam der MLS und das MLS-Stadion gehört, wo ja auch die zweite Mannschaft bisher immer gespielt hat. Und ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass die dem Club so viel hohe Mieten auflegen, dass die jetzt quasi deswegen ein anderes Stadion haben müssten und nicht gefühlt wie alle anderen MLS-Zweitmannschaften in so sehr, sehr kleinen, teilweise Pop-Up-Stadien spielen können. Würde es mich nicht wundern, wenn die Galaxy 2 ihren Trainingsplatz oder einen Trainingsplatz mit irgendwie Stühlen bestückt und dann ein Jahr später quasi die Mannschaft da spielen lässt mit so zwei Stuhlreihen. Dürften trotzdem die gleiche Anzahl an Zuschauer kommen und vielleicht kommt dann ja ein bisschen mehr Stimmung auf, wenn die 200 Leute ums Spielfeld sitzen, anstatt in dem mehrere 10.000 Plätze fassenden MLS-Stadion.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass LA Galaxy das gemacht hat, um da explizit Orange County zu ärgern, sondern dass sie das wirklich aus rein egoistischen Gründen gemacht haben. Und in Ansätzen kann ich das auch nachvollziehen. Die Umsetzung ist natürlich alles andere als fair und sportlich. Aber das Hauptproblem dürfte sein, eben genau deshalb, weil keiner oder kaum jemand zu diesen Spielen von LA Galaxy 2 gegangen sind, der Club enorme Kosten mit diesem Stadion jedes Mal. Und das möchte man natürlich gerne vermeiden. Wenn du an sich nur Mieter in einem Stadion bist, dann hast du da vielleicht noch mehr Möglichkeiten, Geld zu sparen oder mit der Stadt vielleicht da gute Vereinbarungen zu finden oder was auch immer. Aber wenn du dein eigenes Stadion sozusagen dafür verwendest, dann wird das schon wieder ein bisschen schwieriger, beziehungsweise wenn du als Hauptmieter ein eigenes Stadion hast und das auf diese Art und Weise jedes Mal zahlen musst, wird es sehr, sehr schnell sehr teuer. Ich gehe aber auch davon aus, dass sie für die MLS Next Pro sehr schnell in Anführungsstrichen Stadion auf einen Platz gehen werden, wo nicht mal zwei Stuhlreihen notwendig sind, weil wenn ich mir jetzt die Aufnahmen von der Next Pro ansehe, dann das sind halt böse formuliert, alles einfach Jugendspiele und vor allem gucken sich Mama und Papa diese Spiele an und dann mal vielleicht noch vereinzelt ein paar Interessierte oder ein paar Freunde, die noch Lust haben, da den Kumpel zu supporten. Aber mehr ist es da auch nicht. Und das wird für LA Galaxy 2 wird es auch nicht mehr werden, sondern es werden eher im Laufe der Zeit noch weniger Zuschauer werden, weil einfach die Next Pro uninteressant ist im Vergleich zur USL, wo sie ja auf Profiteams treffen.
Ich muss feststellen, dass du heute sehr in Erzähllaune bist, weil du alle meine Argumente auch schon alle aufgezählt hast. Das hast du sehr gut gemacht.
Ich erinnere mich übrigens, es gab doch jetzt ganz frisch ein Spiel zwischen genau diesen beiden Teams. Wie viel Blut gab es und wie viele Tränen? Erinnerst du dich da noch?
Blut gab es eine Menge und vor allem auch gelbe Karten. Also am letzten Wochenende, also nach der letzten Podcast-Aufnahme, gab es eben das Spiel in Orange County zwischen Orange County SC und Los Angeles Galaxy 2. In dem Spiel gab es 10 gelbe Karten, wovon 2 quasi eine gelb-rote Karte gebildet haben und noch eine glattrote. Das heißt, da war auf jeden Fall Feuer drin in der Partie. Tränen gab es vermutlich bei den Gästefans und bei den Gästespielern eventuell auch, wobei ich glaube, da eher Frusttränen denn Trauertränen.
Was mir in dieser Partie, ich sag mal mit Absicht nicht das Ergebnis, was mir in dieser Partie aber aufgefallen ist, da ging es dann schon sehr schnell heiß her. Beide Teams hatten auch Chancen. Allerdings ist ein Team, und sagen wir es gleich beim Namen, LA Galaxy 2, sehr negativ aufgefallen, wie ich finde. Sie haben 2 rote Karten kassiert, beziehungsweise eine gelb-rote Karte und eine straight red. Und die Art und Weise, wie sie diese kassiert haben, war nicht nur unfassbar dumm, sondern auch extrem unsportlich. Die erste rote Karte, die eine gelb-rote Karte war, ging an Preston Judd, der in der 74. Minute nichts anderes zu tun hatte. Er war vorher natürlich schon gelb besetzt gewesen. Es gibt ein kleines Foul, keine nennenswerte Situation. Judd hat den Ball noch an den Füßen. Er hatte zuvor ist der Ball vom Gegner abgesprungen, der am Fallen war und dann auf dem Boden lag. Und er hat zu dem Zeitpunkt nichts anderes mehr zu tun, als seinem Gegner den Ball aus kurzer Distanz gegen den Kopf zu schießen. Nicht doll oder so, aber trotzdem einfach gegen den Kopf. Einer Person gegenüber, die auf dem Boden liegt. Weiß jeder, dass das mindestens gelb geben wird, wenn nicht sogar rot, je nachdem, wie man schießt. Und da er sowieso schon gelb versehen war, war die Entscheidung da ganz klar. Mich wundert ein bisschen, dass man dann als Spieler da noch anfangen muss, rumzudiskutieren oder sich zu wundern. Weil man sieht schon, dass da eine gewisse Absicht hintersteht. Klar, Frust ist immer mit dabei. Wenn du Frust hast und den auf diese Art und Weise auslebst, musst du eben auch damit rechnen, dass du dann gehen musst. Und das war in dem Fall der Fall.
Ich möchte da ungern eingrätschen, aber das war die glattrote Karte und die war von Harvey und nicht von Judd. Die Szene von Judd war eine Minute vorher in der 74. Da hat er einen Angriff gehabt. Vor ihm stand quasi in, ja, kurzer Distanz der Orange County Verteidiger und er hat ihn von hinten einfach weggeschubst, sodass er umgefallen ist. Dafür hat er dann halt die zweite gelbe und damit gelb-rot bekommen. Die Szene, die du beschrieben hast, war eine Minute später von Harvey, der das genau das getan hat, was du beschrieben hast.
Da muss ich dir leider widersprechen. Harvey hat die glattrote Karte eine Minute später, oder nicht eine, das waren 4 Minuten später oder so, also war kurz darauf kassiert, weil da war es ein bisschen anders herum. Sie haben sich so ein bisschen behakelt in der Situation und der Gegenspieler lag auf dem Boden und er trat einfach nochmal gegen diesen Gegenspieler, weil der auf dem Ball lag. Die eine Szene ist halt mit der gelb-roten Karte, Spieler liegt auf dem Boden und bekommt aus kurzer Distanz den Ball gegen den Kopf geschossen und kurz darauf die zweite Situation mit der straight red war halt wie der Gegenspieler, nachdem er gestürzt war, sich auf den Ball fallen lässt und Harvey dann einfach volle Möhre gegen seinen Körper tritt. Auch viel Frust, auch sehr dumm, hat sich auch aufgeregt. Auch unverständlich, dass man sich da noch aufregen muss, weil das weiß auch mittlerweile jeder in der USL. Dafür gibt es Straight Red, da gibt es keine Diskussion. Und was anderes darf es dafür auch gar nicht geben.
Ja, also laut der USL-Webseite war das wirklich nur eine Minute Distanz zwischen beiden Karten. Und ja, trotzdem zweimal eher ähnliche Szenen und zweimal noch Frustgeschichten. Und da verstehe ich auch nicht, warum man sich absichtlich selber schwächt. Was ich nur ein bisschen kurios fand bei der zweiten Szene ist ja, wie schnell der Gefaulte wieder auf dem Bein gewesen ist und quasi mit der Brust voran in seinen Gegner reingerannt ist. Da gab es so ein bisschen, wie nennt man das? Wenn sich Elche gegenseitig angreifen, dann behaken die sich ja mit ihren Geweihen. Und so haben es ungefähr auch versucht, so ein bisschen wie auf dem Pavianhügel. Brust an Brust, sich kurz wegschubst und dann anbrüllen. Ich hätte so schon gedacht, so schlimm kann es vorher dann ja nicht gewesen sein, wenn du in der fließenden Bewegung aufspringen und den Gegner attackieren kannst.
Na gut, du musst ja nicht immer eine 20-minütige Rollshow nach so einer Situation. Das tut weh, aber das tut ja jetzt nicht so weh, dass du da 5 Minuten weinend auf dem Boden in der Regel liegst, sondern in dem Fall kommt natürlich auch Adrenalin bei ihm und Wut und dann wollte er ihm da klar machen, dass das so nicht akzeptabel ist. Aber trotz dessen, da in einen liegenden Körper zu treten, ist immer rot. Und deswegen musste er da gar nicht groß schauspielern. Der Schiedsrichter stand 2 Meter daneben und hat die Situation genau gesehen. Deswegen war es ja noch dümmer. Wenn der Schiedsrichter jetzt weggestanden hätte und die Situation vielleicht nicht hätte sehen können, dann vielleicht, sie haben ja keinen Videoschiedsrichter mehr, hätte es vielleicht klappen können. Aber so war es einfach so offensichtlich.
Um vielleicht noch ein bisschen zu erzählen, wie das Spiel ausgegangen ist. Denn das einzige Tor der Partie fiel knapp, 7 Minuten vor der ersten Sperre. War, wie ich fand, nicht so schlecht gemacht. Also der erste Schuss, der doch mit einer rechten großen Wucht geschossen worden ist, wurde vom Keeper abgeklärt oder abprallen gelassen. Und Milan Ilioski musste den nur reinschießen. Der damit seine 20 Saisontore geschossen hat, als schlechtestes Team der Conference. Finde ich keine schlechte Leistung. Und dann kamen eben noch die 2 Karten und dann diverse Szenen von Orange County nach den 2 Karten, wo mir der Keeper doch ganz gut gefallen hat. Also der hat noch 2, 3 gute Paraden zeigen können. Sonst wäre das Ding definitiv eher 3-0, 4-0 ausgegangen. Ich finde, der Anfang hat so ein bisschen Los Dos, also den Gästen, gehört. Da musste Rakowski doch durchaus paar Paraden auspacken. Und dann spätestens nach dem 1-0 war dann so A, das Feuer drin und B, ging es dann wirklich doch eher steil für Orange County, was die Szenen und Chancen angeht.
Und man könnte sagen, Orange County hatte in dieser Woche 2 Siege gegen Los Angeles Galaxy 2 dementsprechend.
Das stimmt. In der Tabelle ist dadurch etwas passiert. Und zwar Orange County hat gewonnen, ist zwar immer noch Letzter, aber die Galaxy ist damit quasi auch zurückgefallen, was die Playoff-Chancen angeht. Denn ihnen fehlt, oder sie haben ein Spiel mehr auf den 7. Platz und zuletzt auch 2 Spiele verloren. Das heißt, ihre Möglichkeit, den an sich laut Tabelle schlechtesten Gegner der Liga-Conference zu besiegen, haben sie verkackt. Und müssen jetzt halt hoffen, dass der Rest ebenfalls seine Chancen nicht nutzt. Und damit haben sie ihre Playoff-Chancen ein bisschen minimiert und eben ihr Stadion verloren im Prinzip. Das heißt, es dürfte spannend werden, wie sie in den nächsten 5 Wochen noch werden, zwecks Playoff-Chancen. Denn Stand jetzt ist die Galaxy 2 das einzige MLS 2.0-Team, sag ich mal, das noch Chancen hat auf die USL-Playoffs, bevor sie dann eben die Liga wechseln. Weil die Red Bulls sind raus, Atlanta ist raus und Ludon hat noch eine minimale Chance. Aber ich denke, sie werden den Rain Rooney machen und bald aus den Playoffs eliminiert.
Ja, davon gehe ich eigentlich auch aus.
Hast du sonst noch was zur Partie oder zur Paarung zwischen Orange County und unseren Gästen aus der Stadt der Engel?
Nee, ich denke, wir haben alles gesagt.
Dann machen wir eine kleine Pause, füllen unsere Eistee-Vorräte nochmal auf. Und dann geht es weiter mit Sideline, der USL-Podcast. Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast. Wir bleiben in der Western Conference, gehen aber geografisch ein wenig nach Süden, und zwar nach Texas. Da gab es nämlich die Partie in Edinburgh, Texas, zwischen den Rio Grande Rally Toros und New Mexico United. Ich denke mal, Anne und ich hatten vor der Partie einen anderen Sieger erwartet. Und daher würde mich schon interessieren, wie sind denn deine Gedanken zur Partie?
Die Höhe des Sieges finde ich schon ein bisschen überraschend. So die letzten Spiele haben die Toros ja durchaus gezeigt, dass sie ein bisschen was können. Und haben sich da aus ihrer Niederlagen-Unentschieden-Krise leicht befreien können. Also sie hatten ja davor 2 Siege, dazwischen 1 Niederlage. Aber man hat schon gesehen, da entwickelt sich was. Von daher war das jetzt vielleicht einfach auch so der letzte Schliff, der noch gefehlt hatte. Und deswegen hat man dann jetzt auch mal richtig gut überzeugen können. Aber ich muss sagen, so wirklich die Höhe fand ich dann schon überraschend. Ich hätte vielleicht eher mit einem 2-1 oder 1-0 gerechnet. Was waren denn so deine Gedanken?
Ich hatte die Partie live gesehen und war so vor der Partie so ein bisschen zwiegespalten. Die Toros hatten letzte Woche El Paso besiegt im Copa Terras Derby. Ich auch nicht zwingend damit gerechnet hätte, dass da was laufen würde. Da dachte ich mir vor der Partie gegen New Mexico, wenn wir in die Playoffs wollen, müssen wir das Ding ja gewinnen, egal wer da kommt. Aber New Mexico hat ja eigentlich eine gewisse Qualität, auch wenn sie jetzt irgendwie in den letzten ein, zwei Saisons nicht mehr so komplett auf Titelkurs unterwegs sind. Da ich früh raus musste, habe ich mit mir gerungen, ob ich mir die Partie live ansehen will. Und es dauerte keine 10 Minuten, bis ich mir eigentlich gewünscht hätte, ich würde schon schlafen. Und den Grund darfst du gerne darlegen, warum ich mir überlegt hatte, am liebsten schon schlafen hätte zu wollen.
Naja, New Mexico hat in den ersten 10 Minuten sehr stark gedrückt und hat sich dann auch eine Chance herausgespielt, die sie letztendlich auch genutzt haben und dann dementsprechend mit 1-0 bzw. 0-1 in Führung ging.
Ich muss sagen, bei dem Gegentor, also der Passspieler läuft dem Verteidiger davon, der stolpert hin. Er rennt in Richtung Strafraum und passt in die Mitte. Irgendwie schafft es die Abwehr, den Ball nicht zu klären. Da rutschen auch ein paar Leute so ein bisschen weg. Und so musste der Stürmer aus kurzer Distanz noch reinschießen. Und da habe ich halt schon gedacht, okay, Adjvi war jetzt seit Wochen nicht mehr zu Hause. Die hatten nur Auswärtsspiele. Vielleicht, ist das keine gute Idee, zu Hause zu spielen. Aber nur 7 Minuten später und plötzlich waren wir alle wieder guter Dinge. Denn das erste Tor von RGV an diesem Abend war auch schon, wie ich fand, sehr schön. Oder würdest du mir da widersprechen?
Nö, war tatsächlich sehr schön. Und schön ist natürlich auch, dass sie in den Minuten dazwischen dann offensichtlich die Schuhe gewechselt haben und nicht mehr alle 3 Meter weggerutscht sind.
Der Verteidiger lief mit dem Ball über die Mittelfeldlinie oder über die Anstoßlinie, nahm dann einen langen Schuss und hat eine wunderschöne Bogenlampe in den Strafraum geschossen. Ikaza hat den Ball aus der Luft gepflückt und ihn direkt ins Tor geschossen. Also eine klassische Direktabnahme. Und damit war das erste Tor der Partie aus RGV-Sicht gefallen. Und ich war tatsächlich wieder motivierter. Ich dachte mir, okay, vielleicht war das ja keine Eintagsfliege und da kommt noch was.
Bist du denn in der Halbzeit ins Bett gegangen?
Nein, weil vorher noch was passiert ist. Denn in der 21. Minute passierte, glaube ich, das Tor, über das du am meisten schmunzeln musstest. Und daher überlasse ich dir gerne den Vortritt.
Das ist meine persönliche Lieblingsszene aus dieser Partie, weil sie sehr schön zeigt, dass auch wenn du quasi Parking the Bus spielst, die gute alte Taktik, es nicht immer erfolgreich ist. In der Szene ist es nämlich so, dass die Toros quasi im Angriff sind, kurz vor dem Strafraum stehen, aber der Angreifende gerade eigentlich nicht viel Platz hat, weil direkt vor ihm 6 Verteidiger stehen. Aber das ist Pinzo ziemlich egal. Er macht einfach einen kurzen Schlenker und schießt den Ball dann ins Tor. Und 6 Verteidiger und der Torhüter, dem ich da die geringste Schuld gebe, sehen da ganz schön doof bei aus. Weil, dass man trotz dieser doch sehr großen Überzahl es nicht schafft, den Ball zu bekommen oder sogar noch zuzulassen, dass der Ball da ins Tor geht, ist schon, das tut schon ein bisschen weh. Zumindest, wenn man Fan von New Mexico ist.
Definitiv. Also ich fand das Tor von Pinson schon echt gut. Der hatte nämlich in der Partie davor auch schon ein sehr schönes Tor gemacht. Und da waren sich die Fans auch wieder ein bisschen hoffnungsfroher, weil er war fast schon als Chancentor, als unnützer Transfer verschrieben und scheint jetzt immer besser ins Team und auch in die Liga zu finden. Und das war schon schön gemacht. Also wer den Ball dann annimmt, kurzen linken Schlenker um die Gruppe macht und den Ball dann reinschießt. Das hatte schon, wie ich fand, eine gewisse Romantik im Schuss. Das hat mir auf jeden Fall sehr gefallen.
Außerdem interessant ist, es ist sein 5. Tor im 5. Spiel. Muss man auch erstmal machen.
Bei ihm läuft es derzeit. RGV hatte dann noch weitere Chancen vor der Pause. New Mexico hatte einen Freistoß, den ich ziemlich lächerlich fand. Kurz vor dem Pausentee. Die standen relativ zentral vom Tor. Wie üblich stellte sich eine Mauer vor ihm hin. Ein Spieler legte sich auf den Boden, um quasi einen Schuss unter der Mauer abzublocken. Und alle fragten sich, was macht der New Mexico-Spieler jetzt? Haut den Ball mit voller Wucht irgendwie in den rechten Knick, macht einen schönen Schlenzer. Aber nee, er macht so einen leichten Lupfer über die Mauer hinweg. Der Keeper muss sich nicht mal groß bewegen, geht vielleicht einen Schritt nach vorne und fängt den Ball mit der Brust auf und muss sich nur fallen lassen. Da habe ich dann schon ein bisschen schmunzeln müssen, weil wirklich Mühe gegeben hat er sich da, glaube ich, auch nicht.
Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hatte.
Allerdings blieb es nicht bei dem Spielstand, denn in der 67. Minute gab es die klassische Kontersituation. Zwei Stürmer waren auf dem Weg zu New Mexicos Tor. Ricky Ruiz läuft auf dem rechten Flügel, wird ungestört. In der Mitte steht ein Verteidiger von New Mexico und wartet auf die Situation. Dann kommt, was passieren muss. Es gibt den Ball in die Mitte. Fjeldberg kommt angerauscht und tritt den Ball. Das Schöne an der Szene war, der Keeper ging in die linke Ecke, während der Schuss dann in die rechte Ecke gegangen ist. Und auch das war wieder quasi Direktabnahme und direkt abgeschlossen. Das sah schon schön aus, aber da riecht das Tor schon eher auf den Sololauf des Vorbereiters als zwingend auf den Torschützen. Aber spätestens da war dann entschieden, dass New Mexico nichts mehr holen wird. Und ich fand, dass sie auch ziemlich schwach gewesen sind verhältnismäßig, nachdem sie dann eben das 2-1 schon gefangen hatten. Ging da echt wenig.
Ja, ich fand in der Partie auch bemerkenswert und die 3-1 Situation, dieser Konter, war da ein sehr schönes Beispiel für, wie langsam sie in den Situationen geschaltet haben, obwohl man das eigentlich von New Mexico schon erwarten könnte, weil sie das in der Saison sonst eigentlich besser gemacht haben. Wenn, also anders formuliert, Ajvi hat in der Situation sehr, sehr schnell geschaltet und von Verteidigung in Angriff umgestellt und hat es geschafft, innerhalb weniger Sekunden nahezu das komplette Team von New Mexico zu überlaufen. Und am Ende ist dann diese 2-1 Situation. Und das hat, oder solche Situationen brechen dir dann wahnsinnig schnell das Knick aus Sicht von New Mexico. Und die gab es aber immer wieder, dass sie da sehr langsam geschaltet haben und einfach auch die Chancen, die sie hatten, haben sie auch nicht genutzt. Ist ja nicht so, dass sie komplett chancenlos waren. Aber da waren so wahnsinnig gute Chancen mit dabei und man ist dann einfach so fahrlässig vor dem Tor damit umgegangen. Da darf man sich dann eben nicht wundern, dass man verliert.
Nö, das stimmt. Also es gab 9-9 Schüsse, 4-2 Torschüsse. Was aber, wie ich fand, den Ausschlag gegeben hat, war, dass die Schussgenauigkeit von RGV knapp doppelt so gut war wie die von New Mexico und die Zweikampfrate. RGV hat 91% ihrer Zweikämpfe gewonnen, New Mexico nur 56. Und das hat man dann auch ganz gut gemerkt, fand ich, in der Partie. Damit gewinnt RGV erneut, schlägt ein Team in den Playoff-Bereich und ist mittlerweile sehr dicht dran, was eine Playoff-Chance angeht. Also RGV lag neulich noch knapp 7 Punkte zurück. Mittlerweile ist es nur noch ein einziger Punkt. Und damit alles wieder offen, aus eigener Kraft es in die Playoffs zu schaffen.
Niemals aufgeben.
Apropos niemals aufgeben und Playoffs-Möglichkeiten. Hättest du Lust, mit mir über Indy 11 zu reden?
Ich kann schon mal sagen, ich bin, glaube ich, froh, dass ich nicht mit im Stadion war. Oder dass ich diese Partie nicht live gesehen habe, weil ich glaube, ich hätte ziemlich schlechte Laune gehabt, so zu einem gewissen Zeitraum. Am Ende wäre sie dann aber ganz gut gewesen. Hattest du sie dir live angesehen? Nee, oder?
Ich meine, nein, ich hatte da, glaube ich, noch was zu tun oder hatte eine andere Partie gesehen. Aber ich hatte auf Indy tatsächlich ein bisschen gehofft, um halt die Playoff-Szene da oben noch ein bisschen spannender zu machen. Und das kann man grundsätzlich als Spieltag sagen, oder als Spieltagsfazit. Was die Eastern Conference Top-Teams angeht, war da echt Überraschendes dabei. Aber vielleicht kurz, wenn du schon so anteasert, was lief denn ab bei Indy gegen Birmingham?
Indy hat überraschend stark gestartet, womit wahrscheinlich niemand großartig gerechnet hätte. Auch die eigenen Fans wirkten ein bisschen überrascht und auch das eigene Team. Also man hat immer wieder mal die Trainerbank sehen können. Und sie haben sich natürlich gefreut. Aber das war eher so ein, was ist denn hier heute los? Dieses freudige Lächeln, was man da in solchen Situationen hat. Und es fing schon in der 11. Minute an. Salomon Asante mit einer von mehreren Vorlagen, um es mal so schon anzuteasern, auf Hackshaw. Und dann stand es sehr früh plötzlich 1-0. Sie haben sich darauf aber nicht ausgeruht. Dann in der 16. Minute direkt in der gleichen Kombination das 2-0 gemacht. Und in der 31. Minute haben sie dann, dabei waren ausnahmsweise mal nicht Hexor und Asante beteiligt, haben sie dann gleich das 3-0 gemacht. Ich glaube, bei dem 3-0 war das, wo wirklich die Trainer- und Auswechselbank sich wirklich freute, aber einfach auch sehr überrascht wirkte und man selbst gar nicht wusste, was denn hier los ist. Allerdings muss man auch sagen, man hatte dann so ein bisschen den Eindruck, dass sie quasi mit dieser Partie schon abgeschlossen haben, nach dem Motto, wir gehen hier als Sieger vom Platz. Und das darf man natürlich bei Birmingham nicht, die ja ein sehr starkes Team auch sein können. Und sie haben relativ schnell auch geantwortet dann. In der 35. Minute haben sie dann es zum 3-1 gemacht. Die Tore allesamt fand ich ehrlich gesagt nicht besonders bemerkenswert. Das waren ganz klassische Tore, nichts Besonderes bei, die sieht man in jeder Fußballpartie. Kurz nach der Halbzeit, es war schon 62. Minute, dann das 3-2 und dann wurde es plötzlich wieder richtig, richtig spannend. Das hat auch Indy gemerkt, hat sich nochmal verstärkt, ein bisschen ausgewechselt und trotzdem hat es nichts geholfen und dann fiel plötzlich dieses, in der 71. Minute, das 3-3. Und das wäre übrigens der Punkt gewesen, wo ich richtig schlechte Laune bekommen hätte, weil ich Indy den Sieg da schon auch gegönnt hätte. Du fängst halt so stark an und dann fängst du dir dann noch das 3-3. Allerdings ist das nicht das Endergebnis. Wie ging es dir denn bis zum 3-3?
Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich an diverse Partien dachte, wo wir schon über die geredet haben, wo es gefühlt schon 5 Tore Vorsprung gab und es dann verduselt worden ist. Und hatte auch gedacht, okay, jetzt wird Birmingham sich das Ding noch holen. Auch weil die Tore halt, wie schon erwähnt, doch recht einfach gemacht worden sind. Nur 7 Minuten nach dem 3-3 gab es dann die Entscheidung, und wieder war Asante dran beteiligt. Der hätte das Ding auch selber machen können. Also es gab einen holpernden Pass. Asante war nicht weit vom rechten Pfosten entfernt. Hätte den Ball durchaus an den kurzen Pfosten reinschießen können. Stattdessen legt er nochmal quer. Und so musste der Kollege von ihm aus gefühltem halben Meter den Ball nur noch einschieben. Und das war seine 3. Vorlage an diesem Tag. Und ich meine auch das 2. Spiel von ihm bei Indy mit 3 Vorlagen. Und ja, damit holt Indy aus einem 3-0, dann 3-3, noch einen 4-3 Heimsieg. Und man muss sagen, ihre letzten Spiele, da haben sie schon das Who des Who durchaus besiegen können. Also San Antonio mit 1-0, Louisville mit 2-1, und dann eben jetzt Birmingham. Und das in den letzten 4 Spielen. Um vielleicht mal ganz kurz eine Sache von vorhin zu korrigieren. Ich meinte ja, dass Ludon noch minimale Playoff-Chancen hat. Und zwar sagte ich ja, dass sie vermutlich bald den Wayne Rooney machen werden. Und das haben sie tatsächlich schon. Denn mit dem letzten Wochenende steht fest, in der Eastern Conference sind neben, wie schon bekannt, den Red Bulls 2, Atlanta 2 und Charleston noch 2 weitere Teams nun sicher eliminiert von den Playoffs. Und das sind Loudoun mit 24 Punkten und Hartford mit 30 Punkten. Die haben keine Chance mehr. Das heißt, Indy ist das letzte Team in der Eastern Conference, das noch eine Chance hat, von der unteren Gruppe her. Davor steht dann aber noch Tulsa, die allerdings 2 Spiele mehr haben. Das heißt, 4 Teams kämpfen um die letzten 2 Playoff-Spots, die noch zu vergeben sind. Miami mit 47, Detroit mit 46 Punkten. Die sind schon relativ sicher. Und unterm Strich Tulsa mit 35 und Indy mit 32 Punkten. Und das so als kleines Update zur letzten Woche und eben zu meinem Punkt, dass Ludon noch eine Chance hat. Nee, haben sie nicht. Die sind definitiv raus, genau wie ihre erste Mannschaft.
Und positiv für Indy? Tulsa, wie formuliert man das am besten? Hat nicht die beste Phase gerade, weil aus den letzten 5 Spielen haben sie lediglich insgesamt 4 Punkte mitgenommen. realistisch ist das durchaus noch.
Definitiv, auch weil Indy zwei Spiele weniger hat. Das heißt, das gehe ich durchaus mit, dass sie Chancen haben. Und ich sag mal so, wer San Antonio und Louisville besiegen kann, die jeweils Tabellenführer ihrer Conferences waren und das am Stück und jetzt eben mal eben Birmingham, den traue ich durchaus zu, den Sprung noch zu schaffen und würde mich auch durchaus freuen, da ich Indy eigentlich mal recht sympathisch fand.
Da stimme ich auf jeden Fall zu.
Oh, dann machen wir eine kleine Pause, gucken uns die wunderschönen Indy-Trikots an, die gefühlt jedes Jahr dieselben sind, und dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast bei meinesportpodcast.de. Willkommen zurück zum letzten Part für heute von Sideline, der USL-Podcast. Wir wechseln von der Eastern Conference, der USA Championship, in die USL League One, in die dritte Liga. Denn da gab es ein Spiel, das der lieben Anne und mir so ein bisschen Schmerzen verursacht hat, im übertragenen Sinne. Und zwar reden wir von der Partie zwischen Forward Madison und den Chattanooga Red Wolves. Und ja, gleich mal an dich gefragt, was blieb dir denn so hängen, was uns beiden Schmerzen verursacht hat?
Uns blieb hängen, dass ein... Scheiße, ich weiß nicht mehr den Unterschied, nicht Pelikan, Flamingo? Flamingo ist es, oder? Was wir drauf haben? Dass ein Flamingo keine Chance gegen einen Wolf hat. Punkt.
Definitiv nicht. Da hatte ich, also Chattanooga haben wir halt gefühlt ständig im Programm, aber es war immer das noch interessanteste Spiel in der Liga aktuell. Und ein Spieler, über den wir gleich mehrmals reden müssen, den hatte ich letztes Jahr bei Tampa Bay ab und zu im Fokus, denn er stand dort im Tor und fiel mir eigentlich selten positiv auf. Apropos positiv und Tampa, wer mir aufgefallen ist, und das mache ich jetzt nur, um das nachzutragen, ist der Keeper Evan Rure. Der war die Nummer 1 von Tampa und hat für die Fans überraschend den Vertrag anscheinend nicht verlängert. War jetzt seit dem Ende der letzten Saison vereinslos und spielt jetzt seit ein paar Wochen beim FC Cincinnati, allerdings nur für die zweite Mannschaft in der Knicks Pro. Und dessen zweiter Keeper, oder der Ersatzmann quasi, über den müssen wir jetzt mal reden, denn ich fand, ja, der hat nicht die beste Figur gemacht.
Hat er überhaupt irgendeine Figur gemacht?
Den sterbenden Schwan bei dem einen Tor.
Also, er ist mir wirklich extrem negativ aufgefallen, weil er gefühlt fast keinen Ball gehalten hat. Da war nahezu jeder Schuss aufs Tor ein Treffer. Ich glaube, er hatte eine Aktion dabei, die ganz, ganz okay war. Da hat er den Ball gehalten. Aber ansonsten war er gefühlt wirklich alles drin, was man nur in die Richtung hat rollen lassen. Und er sah bei ganz vielen Toren wirklich ganz, ganz schlimm aus.
Also um es kurz zu machen, es gab ungefähr in den ersten etwas mehr als 30 Minuten gefühlte 4 Torschüsse auf das Tor von Madison. Und der eben genannte Keeper hatte da nicht viel, ja, ich will jetzt nicht sagen Ehrgeiz, aber halt nicht viel Glück in den Szenen. Denn es stand schon 4:0 zur 36. Minute. Und vor allem beim 3:0 war ich mir nicht ganz sicher, ob es an ihm oder an einem Fehler lag. Denn es gab eine, ich glaube, es war eine Ecke. Der Stürmer läuft zum rechten Pfosten, um den Ball anzunehmen, und schießt ihn dann ins Tor rein, so weit wie üblich. Der Keeper war da auf dem Weg schon quasi zum rechten Pfosten, fällt aber, bevor der Schuss fällt. Also fällt quasi in einem Art Sinkflug nach rechts unten. Und ich war nicht sicher, war das gewollt oder ist er beim Verteidigerkollegen irgendwie gestolpert? Weil der Sprung sah sehr unbeholfen aus.
Ja, das war auch eine der Szenen, die mir negativ aufgefallen ist. Ich weiß aber auch nicht, was er da gemacht hat oder was da passiert ist.
Allerdings, um schon mal das vielleicht ein bisschen kürzer zu machen, wenn du nichts dagegen hast, blieb es nicht bei einem Spiel ohne Gegentor für die Jungs von Chattanooga.
Also in der 38. Minute hat, ja, Forward Madison ist dann doch mal geschafft, Richtung Tor zu stürmen. Gut, sie hatten davor vereinzelt ganz leichte Chancen, aber sie waren in der Partie. Das hat von vorne bis hinten nicht gut funktioniert. Und am Ende ist es dann Tamgir, der zum 1:4 einlenken kann. Und in der 62. Minute haben sie dann noch das 2:4. Allerdings ist das nicht der Endstand, sondern in der 88. Minute gibt es dann noch das 2:5. Für Forward Madison, also zu Hause vor allem, eine sehr, sehr bittere Partie. Was mir positiv aufgefallen ist, um mal was Positives zu sagen, waren die Fans von Forward Madison. Einfach weil sie bei beispielsweise jeder Ecke haben sie witzige Geräusche gemacht, was man ja kennt, um die gegnerische Mannschaft abzulenken. Es war nicht besonders erfolgreich, aber es klang sehr gut.
Das stimmt. Der Keeper heißt, und ich versuche es so deutsch wie möglich auszusprechen, weil der Name eigentlich auf Spanisch ist und ich da die Betonung nicht perfekt kann, Raiko Arozarena, und das ist der, nun ja, ich nenne es mal sterbende Flamingo im Tor von Madison. Der ist mittlerweile schon 25, ehemaliger kubanischer Nationaltorhüter, auch wenn er keine Partie gemacht hat, aber nominiert worden ist. Und ich bin ganz ehrlich, ich sehe ihn nicht wirklich als Nummer 2 bei Tampa nächstes Jahr. Denn er ist ja immer noch ausgeliehen. Und selbst wenn sie CJ Cochran, den Keeper meiner Jungs von Oklahoma, nicht kaufen sollten, sehe ich bei ihm irgendwie nicht das richtige Zeug dazu, bei so einem Top-Team dann regelmäßig zu spielen. Weil Tampa hat ja ganz andere Ansprüche.
Ja, auf jeden Fall.
Und da wollte ich nur den Namen nachtragen, weil, damit ich vielleicht ja wisst, wer es ist oder ihn vielleicht selber schon kanntet. Und ja, das so als kleiner Nachtrag. Und mir fiel bei dem 1:4 von Madison noch auf, dass bei der Ecke nur ein Pfosten verteidigt gewesen ist. Also am linken Pfosten stand ein Spieler und am rechten Pfosten ging der Ball rein. Aber da stand kein Verteidiger. Und da war ich mir jetzt nicht sicher, hat das der Torwart irgendwie absichtlich gemacht? Oder war das irgendwie schlecht verteidigt? Und das fiel halt irgendwie auf, weil an dem Pfosten, wo keiner ist, fiel dann das Kopfballtor. Und der am linken Pfosten sah ziemlich bedröppelt rein.
Das übliche Thema halt. Das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt.
Ja, genau. Ich wollte es nur erwähnt haben. Hast du sonst noch was zur Partie?
Da war man dann, glaube ich, irgendwann auch froh, dass sie vorbei war.
Es gab auf jeden Fall an dem Wochenende insgesamt, ich glaube, 4 Partien, die doch etwas überraschender waren. Und da will ich nur kurz die Ergebnisse tragen. Da wir über die Championship-Teams sehr oft geredet haben, haben wir uns diese Woche ein bisschen gespart. Charleston hat Tampa Bay mit 2:1 besiegt, was ich schon eine Überraschung fand, ehrlich gesagt. Pittsburgh und Louisville trennen sich nur 0:0. Und dann waren dann wohl doch nur 3 Partien, wenn ich mich dann doch verzählt habe. War das Tucson Omaha in der League One besiegt hat mit 3:0. Und Tucson ist ja sehr weit abgeschlagen hinten und Omaha ja Meister eigentlich ziemlich stark. Das fand ich auch relativ überraschend. Und man sieht, die Top-Teams können durchaus straucheln aktuell.
Sie wollten es dann nochmal ein bisschen spannender machen.
Tatsächlich. Also Louisville hat 60 Punkte in der Championship. Dahinter kommt Memphis mit 55, Tampa mit 54. Und dann mit 1 Punkt Abstand jeweils Pittsburgh und Birmingham. Da geht also noch was. Und im Westen gab es das Top-Duell zwischen San Antonio und San Diego. Und da hat sich San Antonio durchgesetzt und bleibt weiterhin souveräner Tabellenführer. Mit 63 Punkten und einem Spiel Vorsprung quasi, also weniger, auf San Diego, die nur 52 Punkte haben. Das heißt, da bleibt es weiterhin spannend und da konnte sich quasi der unterlegene Gegner nicht durchsetzen. Um es kurz zu machen, die Playoff-Season nähert sich, es wird immer spannender, immer mehr Teams fliegen raus und ja, das so als kleines Update, was die Plätze angeht. Ich denke, bis zur nächsten Aufnahme steht vielleicht schon der nächste Teilnehmer fest. Wenn du sonst kein Spiel mehr erwähnen würdest, was gewesen ist, würde ich vorschlagen, dass wir einen Blick in unsere Kristallkugeln werfen.
Das klingt doch gut.
Da wir die nächsten Partien schon heute Nacht theoretisch haben und dann eben am Wochenende, Gäbe es da eine, die dir gefallen würde oder die du den Zuhörern empfehlen möchtest?
Da gibt es definitiv eine Partie, die ich dir jetzt wegschnappe, weil sie kommt quasi zur besten US-Fußballzeit, die wir so haben können, meistens, nämlich um 23 Uhr am Sonntag. Auch nicht ganz ideal, allerdings diejenigen, die vorher noch Football gesehen haben zum Beispiel und die späte Partie nicht sehen wollen, für die lohnt sich's auf jeden Fall. Es ist nämlich Sacramento Republic gegen Orange County SC. Sacramento, die ja gerade in der gerade im US Open Cup im Finale gespielt hatten, können eventuell motiviert spielen, weil sie wissen, sie können stolz auf ihre Leistung sein. Und Orange County natürlich mit ein bisschen mehr Mut in der Brust, nachdem sie jetzt zuletzt ja quasi zwei kleine Siege erringen konnten.
Du meinst, wenn Sacramento motiviert ist, muss Orange County motiviert sein, um Richtung Playoffs zu kommen?
Boah, der war schon ganz schön schlecht.
Ja, zeig gerne.
Welche Partie empfiehlst du denn?
Es gibt tatsächlich wieder mehrere, die ich interessant finde. Eine hätte ich euch letztes Jahr als das Top-Spiel schlechthin verkauft, glaube aber nicht, dass es das dieses Jahr gerecht wird. Und das wäre San Diego gegen Phoenix, auch aufgrund der Vorgeschichte beider Teams. Da glaube ich nicht, dass das so spannend wird, sondern eher ein lockerer Sieg für San Diego. Aber tatsächlich möchte ich ein Spiel zweier doch recht cooler Fanszenen empfehlen, nämlich Detroit, die eben die Playoffs sicher machen wollen, treffen zu Hause auf Tampa Bay. Und das, glaube ich, wird eine interessante Partie, denn die Fangruppen sind cool. Ich denke mal, das Stadion dürfte ziemlich voll sein. Und es geht ja auch noch was für beide Mannschaften.
Ich glaube, in der Partie wird man auf jeden Fall Pyro sehen.
Davon ist auszugehen. Es gibt zwei Partien um 2.30 Uhr, die ich interessant und auch, glaube ich, wichtig für die Tabellensituation finde. RGV trifft auf die Colorado Springs Switchbacks, die ja Tabellendritter sind in ihrer Konferenz. Ich bin ehrlich, ich glaube, das wird mitentscheidend sein, einfach weil sich dann die Switchbacks endgültig oben festbeißen könnten oder RGV dann endgültig bewiesen hat, dass sie die Top-Teams besiegen können. Und zur gleichen Zeit San Antonio gegen New Mexico. Für San Antonio geht es eigentlich nur noch darum, die Meisterschaft in ihrer Gruppe quasi festzumachen. Aber sie haben trotzdem noch einen gewissen Ehrgeiz. Und New Mexico muss nach 3 Niederlagen anfangen mal zu gewinnen. Denn langsam aber sicher wird's eng da unten. Und sie wollen ja nicht schon wieder die Playoffs verpassen.
Wobei es ein bisschen witzig wäre.
Ja, tatsächlich. Es gäbe eine Partie, wo ich dachte, dass sie dir gefallen würde, die du aber gar nicht erwähnt hast.
Ich freue mich ja schon über ein 23-Uhr-Spiel, weil wir das jetzt schon so lange nicht mehr hatten. Welche Partie meinst du denn?
1 Uhr morgens, Sonntag deutscher Zeit, Hartford gegen Vegas.
Würde ich tatsächlich auch super gerne sehen. Fußballerisch wird das aber einfach nicht die krasseste Partie werden, weil Vegas, für die geht's noch um was, für Hartford jetzt weniger. Aber die einen werden mit Jetlag zu kämpfen haben wahrscheinlich, die anderen sind eliminiert aus den Playoffs. Ich weiß nicht, mal gucken, was da dann am Ende rauskommt. Das ist halt mit 1 Uhr irgendwie eine nicht so feine Zeit an sich.
Wir können die Partie erst in der Zukunft gucken. Ihr kennt sie allerdings zur Podcast-Veröffentlichung schon. Deswegen würde ich sie euch als Relive ans Herz legen. Und zwar in der Nacht auf Donnerstag, also für uns heute Nacht, für euch vor ein paar Tagen, trifft Birmingham auf Pittsburgh, das heißt Platz 5 auf Platz 4. Das dürfte sehr unterhaltsam werden. Beide Mannschaften haben fußballerisch durchaus was drauf. Beide wollen sich in der Playoff-Position verbessern, auch damit sie ein Heimspiel bekommen. Und das, glaube ich, wird eine Partie, bei der wir nächste Woche durchaus reden könnten, auch wenn es dann schon eine Midweek-Partie ist und keine Wochenendpartie. Sonst hätte ich ehrlich gesagt gar keine Partie mehr, die ich empfehlen könnte.
Ich auch nicht.
Dann würde ich vorschlagen, dass wir die Messe an diesem Punkt für diese Woche beenden und euch dann ins Wochenende entlassen. Ihr wisst, wo ihr uns folgen oder bewerten oder kommentieren könnt. Daher spare ich uns mal die Phrasen der gängigen Social Medias. Ein Fax könnt ihr uns leider nicht schicken, da wir gar keinen Fax mehr besitzen. Aber wenn ihr möchtet, besorgen wir uns eins auf dem Flohmarkt. In der Hinsicht bedanke ich mich fürs Zugehört haben und würde sagen, bis zur nächsten Woche.
Ciao, ciao, und ich hoffe, Wolf lernt bis zur nächsten Woche bessere Witze.
Das halte ich für äußerst schwierig.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.